Zwischenfälle. Hörgeschichte auf Radio Z.
War da was?
Ja, gegenläufige Erinnerungen.
Die Radikalen der alten Frauen.
Der Aufstand gegen die WAA.
Die renitenten Nonnen des Mittelalters. Zwischenfälle.
Hörgeschichte auf Radio Z.
Die beunruhigende Aktualität der Vergangenheit.
Heute Venus mit Vulva. Steinzeitliche Figuren und die Venus von Frassassi.
Die Tropfsteinhöhlen von Frassassi in den mittelitalienischen Marken. Ein 30 Kilometer langes, kompliziertes Höhlensystem in einem großen Karstkomplex mit gigantischen, miteinander vernetzten Steinsälen. Die Höhlen entstanden vor einer 1.400.000 Jahren in einem Kalksteinmassiv durch das Zusammentreffen und Einsickern von mineralisiertem Wasser aus dem Wildbach Sentino und einer kälteren Grundwasserschicht.
Die Tropfsteinhöhlen der Grotte di Frassassi zählen zu den größten Europas. Heute bilden sie einen wichtigen Magneten für den in den Marken ansonsten langsamen Tourismus. Durch das faszinierende Höhlenlabyrinth werden täglich Hunderte von Menschen in fast allen europäischen Sprachen gelotst.
Ein künstlich angelegter 200 Meter langer Tunnel mit schweren Eisentoren am Anfang und am Ende schützt das Klima der Höhlen. Hier herrschen konstant 14 Grad Celsius und es fällt kein natürliches Licht hinein. In der Windhöhle startet die Erkundung. Man wird überwältigt von der Größe und Erhabenheit der Höhlen, die effektvoll ausgeleuchtet sind, wie eine Touristin bemerkt.
Also das ist ja wunderschön ausgeleuchtet, man sieht nie die Lampe. Also sie verstecken die Lampen immer so, dass man sie nicht sieht. Und so schöne Schatten und Windbekommen.
Bis 1971, als die Windhöhle, in die der Mailänder Dom hineinpassen würde, von Höhlenforschern durch Zufall entdeckt wurde, hatte noch nie ein Mensch einen Fuß in dieses Höhlensystem gesetzt. Und dennoch gibt es hier schon seit jeher Lebewesen, denn bewohnt wird das Tropfsteingebiet der Grotte di Frassassi von endemischen Geschöpfen, die sich von den Schwefelbakterien aus den Höhlengewässern ernähren, wie eine der Guide hier Beatrice erläutert.
In diesem Wasser formen sich Bakterien, die Schwefelbakterien. Diese Bakterien sind Nahrung für die endemischen Lebewesen.
Aber auch menschliche Spuren lassen sich hier finden, aus dem Paläolithikum, der Altsteinzeit. Denn außerhalb der Grotten siedelten hier Menschen längs der Schluchten. Darauf verweist ein spektakulärer Fund aus dem Jahre 2007, bei dem die sogenannte Venus von Frassassi, eine 20.000 Jahre alte Frauenfigur, gefunden wurde.
Die Altsteinzeit, auch bezeichnet als Paläolithikum, umfasst einen Zeitraum von 2,5 Millionen bis 10.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Es handelt sich um die erste und längste Periode der Urgeschichte und gleichzeitig um den ältesten Abschnitt der menschlichen Geschichte und Kulturentwicklung überhaupt.
Die hier also gefundene Venus von Frassassi ist ein mobiles Kunstwerk und eine der bedeutendsten Hinterlassenschaften für die Kenntnis menschlicher Existenz in diesen Breitengraden. Sie wurde aus einem Stalagmiten herausgearbeitet, aus einem länglichen Tropfstein, der von der Decke herunterwuchs. Zwar ist noch ungeklärt, wie genau und mit welchem Werkzeug der Kalkstein bearbeitet wurde, doch klar ist, dass die Frauenfigur mit sehr viel Sorgfalt geschaffen wurde.
Kunst in der Steinzeit? Wo doch das Leben hart war und der Säbelzahntiger ständig auf der Lauer lag.
Mitnichten meint Ur- und Frühhistorikerin Annette Schuster, wenn der Erdkühlschrank mit Mammutfleisch, getrockneten Beeren, Pilzen und Kräutern gefüllt war, dann konnten sich die Menschen der Kunst zuwenden.
Also zum einen hatten die Menschen genug Zeit, jenseits ihres alltäglichen quasi Überlebenskampfes, was da oft so dargestellt wird. Steinzeit war hart und so ungefähr, die Leute sind fast immer verhungert und sind nur 20 Jahre alt geworden. Da gab es einen Überfluss, in Anführungsstrichen, an Ressourcen. Da gab es genug Zeit und genug Muße, sich mit seiner Umwelt auseinanderzusetzen und das dann in einem künstlerischen Ausdruck darzustellen.
Die Venus von Frassassi ist 8,7 cm hoch, 2,7 cm breit und 3,6 cm tief. Sie wiegt gerade mal 66,5 Gramm. Ihr Kopf ist ovalförmig, doch nicht besonders ausgearbeitet. Denkbar ist, dass der Kopf bedeckt war mit Haaren oder mit einer Mütze. Sie hat große Brüste und einen dicken Bauch mit ausgearbeitetem Bauchnabel, der nach Ansicht der ArchäologInnen, die die Statuette erforscht haben, eine Schwangerschaft anzeigt. Darunter deutlich sichtbar ist das weibliche Geschlechtsteil in dreieckiger Form. Die Beine sind langgestreckt und geschlossen und verjüngen sich konisch nach unten.
Soweit passt die Figur in den sogenannten Venus-Statuettenhorizont. Damit gemeint sind ein zeitlicher Rahmen, der sich von 30.000 bis 20.000 Jahren vor unserer Zeitrechnung erstreckt, und ein geografisches Gebiet, das ganz Mitteleuropa von Frankreich bis Sibirien umfasst. In diesem langen zeitlichen und großen geografischen Raum sind rund 200 nackte Frauenfigurinen gefunden worden, die sich in der Darstellungsweise ähneln.
Entsprechende männliche Figuren machen nur ca. 3% des Gesamtfundes aus. Lässt sich daraus schließen, dass in den damaligen Wildbeutergesellschaften die Frauen in der Kosmologie und bei Ritualen eine besondere Rolle spielten?
Es handelte sich meist um voluminöse Frauenkörper, keineswegs schlank oder dünn. Sie haben sehr ausladende Brüste, einen dicken Bauch und große unverhüllte Vulven, starke Beine.
Der Unterschied liegt oft beim Kopf. Manche Frauen haben gar keinen. Manchmal ist er vielleicht abgebrochen, wenn das Objekt durch Ablagerungen abgeschliffen wurde oder grabende Tiere die Figur verletzt haben. Manche Frauen haben statt eines Kopfes eine Öse, womit die Frauenfigur möglicherweise als Anhänger genutzt werden konnte. Wieder andere haben kunstvoll geflochtene Frisuren. Die Gesichter sind in der Regel wenig ausgearbeitet. Die Werkstoffe können unterschiedliche sein. Verschiedene Gesteinsarten, Mammutelfenbein oder sogar Ton.
Der Stil, in dem die Venus von Frassassi geschaffen wurde, ist eine Mischung aus Naturalismus und Abstraktion. Und die Ausführung zeichnet sich durch handwerkliches Geschick aus.
Sie ist allerdings dahingehend völlig außergewöhnlich, als sie eine besondere Armhaltung aufweist, die bislang unbekannt war. Sie hat ihre Arme mit geschlossenen Händen nach vorne gestreckt und man vermutet, es handelt sich bei ihr um eine Art Gabenbringerin.
Der Fundort der Venus, die Grotta della Beata Vergine di Frassassi, wurde wohl, so eine Forschermeinung, in der Frühzeit zu rituellen Zwecken besucht. Sicherlich besaß die Grotte als ein Hohlraum eine gewisse Anziehungskraft, auch weil sie sich in der Nähe des Lebensraums der Menschen auf den Schwemmlandterrassen befand. Der gute Erhaltungszustand des Objekts deutet auf eine sorgfältige Handhabung und Aufbewahrung hin, was den hohen symbolischen Wert dieser Venus bestätigt.
Generell bietet die Frage nach der Bedeutung dieser Frauenfiguren Stoff für zahlreiche Spekulationen und Kontroversen in der Wissenschaft wie in der Öffentlichkeit. Die in der Archäologie kursierenden Narrative sind gebunden an ihre jeweilige Zeit, an die eigenen religiösen oder spirituellen Vorstellungen der Forscherin oder des Forschers.
Also eine vorherrschende Interpretation ist nach wie vor, dass es irgendwie sowas wie eine Muttergöttin ist. Vor allem die Frau Gimbutas, die mittlerweile verstorben ist, eine archäologische Forscherin, Die hat es so in den 70ern vor allem ganz stark geprägt, was auch mit der damaligen Feminismuswelle gut einherging, dass es damals einen Göttinnenkult gab. Und davon wird dann häufig auf ein potenzielles Matriarchat geschlossen, aber das lässt sich einfach null belegen. Das können auch irgendwie Votivstatuetten gewesen sein für einen gewissen Fruchtbarkeitsritus oder vielleicht auch irgendwas, was verbunden ist mit Vermehrung von Jagdtieren und von all den anderen Lebensmitteln, die man gesammelt hat, vielleicht zu tun hat.
Seit es Archäologie als Wissenschaft gibt, beschäftigt man sich mit den aufgefundenen weiblichen Statuetten aus der Altsteinzeit. Und seitdem gibt es widerstreitende Forschungsmeinungen, die an den jeweiligen Zeitgeist gebunden sind.
Auch eine sozialgeschichtliche Erklärung wird herangezogen, wonach an den Venusfiguren eine Besserstellung der Frau ablesbar sei. Sie seien ein Zeichen dafür, dass man die Frau für den Ursprung des Lebens verantwortlich machte, womit ihre Bedeutung für die Gemeinschaft gewachsen sei. Dies würde jedoch voraussetzen, dass der Status von Frauen zu einem vorangegangenen Zeitpunkt schlechter war. Doch besitzen wir hierüber keinerlei Kenntnis.
Allein die Bezeichnung Venus macht die Schwierigkeit bei der Sinngebung deutlich. Geprägt wurde der Begriff von Marquis de Vibray, als er 1894 bei Ausgrabungen in Frankreich eine längliche Frauengestalt aus Elfenbein ausgrub. Weil sie vollständig nackt war, sei er so entsetzt gewesen, dass er sie als unzüchtige Venus bezeichnete, abgeleitet von der römischen Göttin.
Dies wurde in der Folge die Grundlage für alle späteren Bezeichnungen. Obwohl heutzutage berechtigterweise Kritik an diesem Begriff geübt wird, ist er als Fachbegriff in der Archäologie nach wie vor gültig.
Doch geprägt ist er von den herrschenden Rollenklischees des bürgerlichen 19. Jahrhunderts. Er leitet sich ab aus einer Kunsttradition, die in Europa Frauenakte seit der Renaissance bis ins 20. Jahrhundert in die Tradition antiker Darstellungen stellt. Dabei gibt es keinen Nachweis für einen Zusammenhang zwischen der geschilderten Kunst der Steinzeit und der Antike. Hier klaffen 20.000 Jahre Distanz zwischen beiden künstlerischen Phänomenen.
Zudem zeigen die frühgeschichtlichen Frauenfiguren unverdeckt und keineswegs schamvoll ihre Vulva. Sie stehen offen und frontal und drehen sich nicht schamhaft weg, wie sehr, sehr viel später die antike Venus.
Diese offensichtliche Zurschaustellung der primären weiblichen Geschlechtsmerkmale nahmen wiederum Forscher männlichen Geschlechts zum Anlass, die steinzeitliche Venus als ein sexuelles Symbol zu interpretieren. So seien die Frauenfiguren selbstverständlich von Männern mit einer sexuellen Funktion hergestellt worden. Ein erhöhter Fleischkonsum habe zu einer erhöhten Denkfähigkeit geführt und zu einer Verstärkung des männlichen Geschlechtstriebes. Da dieser sich jedoch nicht frei habe entfalten können, habe der Künstler in der Kunstproduktion eine Sublimierung gefunden, indem er erotische Frauenfiguren schuf. Dazu Annette Schuster.
Naja, finde ich schon auch immer wieder spannend, dass so diese weiblichen Darstellungen nicht einfach ihrer selbst willen existieren dürfen, sondern natürlich, um einen männlichen Anreiz zu schaffen oder was auch immer. Also ich meine, natürlich hat nur der Mann an sich ein sexuelles Interesse oder Lust oder sonst irgendwas. Die Frau natürlich nicht, dass die damaligen Gesellschaften das nicht ausleben konnten. Also ist ja schon auch spannend. Also seit wann geht es los, dass wir unsere sexuellen Neigungen, Wünsche und Bedürfnisse nicht ausleben dürfen? Also verschriftlich seit dem Christentum. Und das gab es damals auf jeden Fall noch nicht. Das ist auch wieder das, was ich mit Übertragung meine. Also die eigenen gesellschaftlichen Einschränkungen und Grenzen, Dogmen übertragen auf die eigene Forschung oder die Interpretation der archäologischen Forschung.
In der Tat werden bei solchen und ähnlichen Interpretationen die Frauen selbst in der steinzeitlichen Sozialgemeinschaft gar nicht berücksichtigt. Sie dienen nur als Projektionsfläche und als sexuelles Objekt. So behauptete noch 1984 der amerikanische Anthropologe Dale Guthrie, die weiblichen Fettpolster seien als sexuelles Reizmittel mit Signalwirkung geschaffen worden. Es seien erotische und pornografische Darstellungen für, so muss man ergänzen, heterosexuelle Männer gewesen.
Ja, also das finde ich auch immer wieder spannend. Ich meine, es ist nicht verwunderlich, wo diese Interpretation herkommt, weil es natürlich geprägt ist von der heutigen Lebensweise. Und diese Rückprojektionen ganz wichtig sind für die Interpretation von archäologischen Büchern, Schriften etc., weil den Befund, den du vor dir hast, den interpretierst du natürlich nicht nur als Wissenschaftlerin, sondern auch als Subjekt, als Person, die irgendwie speziell sozialisiert wurde. Ich interpretiere sicherlich Befunde ganz anders als möglicherweise ein Archäologe, der in den 60ern aufgewachsen ist.
In eine ganz andere, nämlich feministische Richtung, geht die Überlegung von Elke Heidefrau Christmann aus dem Jahre 1995. Sie könne sich vorstellen, dass die Figuren von Frauen geschaffen wurden, und sie führt hierfür folgende Begründung an. Die Frauen seien perspektivisch dargestellt. Der starke Oberkörper und die schmale Ausführung von Armen, Händen, Beinen und Füßen würden nahelegen, dass bei der Herstellung die Künstlerin selbst an sich herabgeschaut hat. Somit handele es sich um Selbstporträts von paläolithischen Frauen.
Ob diese These nun stimmt oder nicht, sie ist deshalb erhellend, weil in der Forschung bis dato unhinterfragt davon ausgegangen wurde, die Kunst, ob nun in Form von Figurinen oder Höhlenmalerei, sei ausschließlich nur von Männern gemacht worden. Dazu Annette Schuster.
Also das kann man einfach nicht nachweisen, das lässt sich nicht belegen. So verschiedene Arbeitstätigkeiten lassen sich zum Beispiel fürs Neolithikum an der Abnutzung von Knochen belegen. Also, wenn du zum Beispiel gekniet bist und du hast Korn gemahlen auf so einem Mahlstein mit so einem Reibstein und das immer wieder und immer wieder und immer wieder über 20 Jahre hinweg gemacht hast, dann hast du in deinen Ellbogen und deinen Knien beispielsweise Abnutzungsspuren, die ganz spezifisch sind. Das setzt aber voraus, dass du erstens dieses ganze Skelett vor dir hast und dann halt einfach eine verlässliche Datenreihe, also nicht nur ein Skelett, sondern ganz, ganz viele, die du kontextualisieren kannst mit einer bestimmten Arbeit. Das geht natürlich erst ab dem Moment, wo du A, eine große Population an Menschen hast und B, eine sehr gute Grabungsmethodik und jemanden, der es auswertet, der sich auch diese Frage stellt und eine Person, die das dann auch kontextualisieren kann. Das gibt's fürs Paläolithikum alles nicht. Und dann ist ja auch die Frage, wie ließe sich sowas nachweisen? Also wie kann ich nachweisen, dass eine Person eine Höhle ausgemalt hat? Ich kenne keine verlässlichen wissenschaftlichen Aussagen über eine geschlechtsspezifische künstlerische Aktivität.
Eine weitere Deutung der Venusfiguren sieht in ihnen Sinnbild und Ausdruck eines Schwangerschaftskultes. Das nackte, voll erblühte Weib zeige eine beglückende Freude an der natürlichen Körperlichkeit und Fruchtbarkeit. Diese Figurinen seien als Symbole weiblicher Fruchtbarkeit geschaffen worden und verkörperten das Prinzip der lebenserhaltenden Frau.
Doch auch diese Theorie wird in Frage gestellt. Wildbeutergesellschaften, so die aktuellere Bezeichnung für den wohl bekannteren Begriff der steinzeitlichen Jäger und Sammler, wussten nur durch Wanderschaft zu überleben. Zahlreiche Kinder konnten hierbei eine Belastung darstellen. Folglich hätten Mutterschaft und Fruchtbarkeit gar keine große Bedeutung gehabt.
Das ist natürlich die nächste Frage für eine nomadisch lebende Gesellschaft. Wie sinnvoll, in Anführungsstrichen, ist es da, wenn man tatsächlich so viel Gewicht quasi mit sich rumschleppt? Weil in einer Zeit, in der Menschen großen Tierherden hinterhergezogen sind, oder man stellt sich das nicht so vor, dass die jetzt jeden Tag woanders waren, sondern dass sie beispielsweise an strategischen Punkten, wo man wusste, da ziehen jetzt jedes Jahr große Hirscharten, dann hat man da irgendwo sein zeitlich begrenztes Lager für 2-3 Monate oder irgendwie sowas aufgestellt und ist dann von da aus immer jagen gegangen. Und dann ist man von da aus wieder woanders hingezogen, hat möglicherweise ein Winter- und ein Sommerlager gehabt. Man muss auch bedenken, dass es damals keine Fortbewegungsmittel wie jetzt domestizierte Kühe oder Pferde oder irgendwie sowas gab, sondern die Menschen ihr Gewicht kontinuierlich weite Strecken mit sich rumtragen mussten.
Auch die Religionswissenschaftlerin Ina Wun hat sich mit dem Phänomen der Venusstatuetten beschäftigt. Sie lehnt eine stereotype Deutung als Fruchtbarkeitssymbole mit folgender Argumentation ab.
Wie vor allen Dingen die Völkerkunde weiß, liegt eine Steigerung der weiblichen Fruchtbarkeit keineswegs im Interesse von Sammlerkulturen. Vielmehr kennen diese Gesellschaften alle eine Art Geburtenkontrolle.
In der Tat wurde bislang auch noch keine einzige Mutter-Kind-Darstellung gefunden. Die Frauenfiguren stehen immer für sich allein.
Aber auch die Interpretation, die Venusfigurinen seien als Göttinnen zu verstehen, lehnt die Religionswissenschaftlerin Inabun ab.
Sicherlich handelt es sich nicht um Göttinnen. Eine Religion mit einem Pantheon, also einem Götterhimmel an der Spitze, ist in einer sozial noch nicht stratifizierten Gesellschaft nicht vorstellbar, sondern eine sehr viel spätere Erscheinung.
Vielleicht, so wird auch vermutet, waren diese Frauenstatuetten ja auch ein Idealbild. Nicht im Zusammenhang mit einer Götterwelt oder mit Fruchtbarkeitsritualen, sondern weil meist die Figuren bei Wohnsiedlungen aufgefunden wurden, im Gegensatz zu den Bilderhöhlen. Demnach wären diese Frauen Ausdruck einer Idealvorstellung des Menschen und würde Wohlsein, Üppigkeit und Kraft ausstrahlen. Auch Annette Schuster würde diese Theorie gelten lassen, nämlich dass
die Idealfigur also nicht nur was Optisches ist, sondern eben auch unsere Gemeinschaft ist so reich, in Anführungsstrichen, hat so viel Ressourcen zur Verfügung, dass wir richtig dick werden können. Das kann es natürlich auch sein, ja.
Letztendlich muss, das dürfte wohl deutlich geworden sein, die Frage nach der Funktion und Bedeutung der Venusfigurinen unbeantwortet bleiben. Verschiedene Sinngebungen und Interpretationen sind möglich, solange wir keine weiteren Funde haben.
Also ich bin auch wirklich totale Gegnerin von diesen absoluten Interpretationen. Es gibt sicherlich zeitliche Abschnitte in der Ur- und Frühgeschichte, wo man ganz gut sagen kann, ja, so wird es sehr wahrscheinlich gewesen sein, wo sich so Annahmen und der archäologische Befund aber tatsächlich mit einer Vielzahl von naturwissenschaftlichen Verfahren korrelieren lässt. Also ich zum Beispiel kann ich sagen, was die Person gegessen hat, dann kann ich sagen, okay, das war domestiziertes Getreide und. Ich kann eine Vielzahl von Schlüssen daraus ziehen. Aber wenn ich nur eine Figur habe, man muss ja auch überlegen, aus welchen Befunden kommen diese Figuren. Das sind ja keine Siedlungskontexte, wo ich eine Vielzahl an Infos über die Lebensweise der Menschen herausziehen kann, wo ich ein Skelett habe, wo ich eben Lebensmittelreste habe, vielleicht auch Drogenpflanzen. Ne? Also das muss man ja auch mal überlegen, so kultische oder möglicherweise auch religiöse, zeremonielle, wie haben die damals ausgesehen, haben da die Figurinen vielleicht auch eine wichtige Rolle gespielt. Also irgendwie einen Kontext schaffen. Und dann stammen die am besten noch aus privaten Sammlungen. Ja, die hat halt vielleicht mal irgendjemand aus dem Acker gezogen oder irgendein Ziegenhirte, der in Griechenland, da wurden zum Beispiel Höhlen für Ziegen verwendet, als Unterstand. Ja, hat die da halt gefunden, rausgezogen und dann halt dem Dorflehrer in die Hand gedrückt. Gibt es einfach nur diese Figurinen und man weiß den Fundort. Finde ich dann schwierig, da so große und vor allem so absolute Aussagen drüber zu treffen.
Das sieht auch Beate so, wenngleich keine Ur- und Frühhistorikerin. Sie besitzt eine kleine Lokanda in den Marken, in der Nähe der eingangs vorgestellten Tropfsteinhöhle von Frassassi, bei der die Venusfigur gefunden wurde. Sie hat sich aus ganz anderer Perspektive mit der Venus von Frassassi beschäftigt und sie in Bezug zu heutigen Vorstellungen von Frauen gesetzt.
Diese Figurinen, von denen wir ja eigentlich nichts Genaues wissen, stellen die körperlichen Merkmale einer Frau, die ein gewisses Alter hat, weil sie eben schon auch Kinder zur Welt gebracht hat, auf eine sehr realistische und auch ein bisschen übertriebene Weise dar. Eben diese großen Brüste, hängende Brüste, ein großer Bauch, ein Riesenhintern, eine große geöffnete Vulva. Also das sind alles Merkmale, die heute absolut tabu sind. Jede Frau muss heute, aber hat sie auch in den letzten Jahrhunderten, immer bestimmten Schönheitsidealen entsprechen, die ganz stark im Gegensatz zu der normalen körperlichen Entwicklung und Veränderung des weiblichen Körpers stehen. Jede Frau, die heute ein Kind kriegt, muss innerhalb kürzester Zeit Sport treiben, Diät machen, Shape-Unterwäsche tragen, damit sie wieder so knackig aussieht, als wenn sie 18 wäre und nie ein Kind gekriegt hat.
Außerdem ist Beate Künstlerin. weshalb sie sich dem Thema Venus von Frassassi infolge eines Kunstwettbewerbs annäherte, der den Leitgedanken verfolgte, dalla Venere alla Veneri, zu Deutsch von der Venus in der Einzahl zu ihrer Mehrzahl.
Dieser Kunstwettbewerb wurde und wird von den Gemeinden Frassassi und Genga ausgelobt. Er nimmt zum Ausgang den Fundort der Venus, eine steinzeitliche Grotte, in der aber im 19. Jahrhundert im päpstlichen Auftrag eine christliche Kapelle errichtet wurde. Im Inneren der Kapelle eine Madonna mit Kind aus der Werkstatt des Bildhauers Antonio Canova. Tragischerweise wurden durch den Bau dieser Kapelle zahlreiche archäologische Spuren unwiderruflich zerstört. Gleichwohl sollen auf die Venus Bezug nehmend die Schlüsselthemen Mutter, Leben, Frau und Göttin von zeitgenössischen KünstlerInnen behandelt werden, so die Ausschreibung des Kunstwettbewerbs.
Das Thema ist dann gespannt bis zu einer anderen Frauendarstellung, nämlich der Madonna mit dem Jesuskind aus dem 19. Jahrhundert. Ebenso eine ganz süßliche Maria mit dem Gewand, die eben das Baby an sich hält. Und die meisten Werke, die da eingereicht wurden, das waren eben so wunderschöne Frauenfiguren mit Schwerpunkt auf Mütterlichkeit, das Thema Geburt. Die Frau wird nur als Mutter gesehen, wobei man dann Bezug genommen hat eben auf diese prähistorische Figur, die ja auch so das Symbol der Urmutter oder Lebensspenden sein soll, weil eben die Geschlechtsmerkmale so stark betont sind, der Riesenbusen, der Riesenbauch, die große Vulva.
Diese künstliche Traditionslinie, die von der christlich geprägten jungfräulichen Mutter zurück zur prähistorischen Frauenfigur gespannt wird, stößt der Künstlerin mit feministischem Anspruch bitter auf.
Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache eine Venus, die einfach so richtig schwer und zufrieden mit sich selbst da sitzt, in die Landschaft glotzt. Es ist ihr ganz egal, ob man sie jetzt schön findet, ob sie jetzt dem Schönheitsideal des 21. Jahrhunderts oder des 17. Jahrhunderts entspricht, sondern sie sitzt einfach ganz zufrieden mit sich selbst da, zeigt auch ihre Brüste, zeigt ihre Vulva, zeigt ihren dicken Bauch, ohne sich Gedanken darüber zu machen, was die anderen von ihr denken.
Damit hat Beate 2019 an dem Kunstwettbewerb teilgenommen. Ihre Venus-Interpretation wurde zusammen mit den anderen eingereichten Arbeiten im Museum von Genga der Öffentlichkeit präsentiert. Danach kam die 40 Kilo schwere Steinfrau wieder zurück an ihren Entstehungsort, in den kleinen, von Beate angelegten Skulpturengarten der Locanda dell'Istrice.
Was man sehen kann, sind diese Flusskiesel, die ich hier bei uns unten im Fluss gesammelt habe. Die sind so in verschiedenen hellen Tönen von weiß bis gelblich-rosa. Und dann kaputte Fliesen in verschiedenen rosa-rot-Tönen oder auch grau und blau. Und dann habe ich auch noch Muscheln eingearbeitet. Etwas größere hier und da und dann ganz viele Muscheln eben für die Vulva. Denn die bieten sich ja an als Form für eine Vagina. Auch die Brustwarzen sind Muscheln und die Augen sind Ammoniten, denn es war ja früher auch ein Sumpfgebiet und Meeresgebiet vor Urzeiten.
Auf weitere Interpretationen altsteinzeitlicher Venusstatuetten wird man gespannt sein dürfen. Die echte 20.000 Jahre alte Venus von Frassassi ist im Archäologischen Museum von Ancona zu bewundern.
Beates Venus wird die Zeiten im Garten der Locanda überdauern.
Ja, und dann schaut sie genau auf den Sonnenuntergang, dann im Westen.
Wir bedanken uns bei unseren Interviewpartnerinnen Annette Schuster und Beate Benewitz. Mit Musik von David Chester, Allmusic 34, Frederick Laden, May Dan, Samuel Corwin und Visager.